Dieser Text steht im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Wir hören nun die Predigt.
Welche Fragen bewegen dich im Moment? Was würdest du gerne können? Vielleicht so ein Stück weit in die Zukunft schauen. Wenigstens mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, damit man wüsste, ja, wie geht es denn mit Corona aus? Oder vielleicht würdest du gern einen Impfstoff erfinden können. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte die ganzen Verknüpfungen der Weltwirtschaft verstehen und durchdringen und begreifen, was wird da eigentlich passieren. Oft denken wir ja, die Menschen der Bibel, ja, die hatten ganz andere Fragen, ganz andere Probleme als wir. Stell dir vor, du lebst in einem Land, das ist besetzt, in einem Land, wo es keine Freiheit gibt, wo es auch keine Sozialversicherung gibt, wo es in Bezug auf Medizin sehr wenig, man könnte sagen, eigentlich eher einen Notstand gibt. Schon einfache Krankheiten können zum Tode führen. Und wenn du in Zahlungsverzug gerätst, dann gibt es kein Konto Korrent, wo du mal ein wenig überziehen kannst, sondern das führt dich unweigerlich in die Sklaverei. Welche Fragen also hatten die Menschen damals, zur Zeit Jesu? Waren die weniger existenziell als die Fragen, die uns heute bewegen? Welche Fragen hatten sie und was hätten sie gerne gelernt, gerne gekonnt? Das ist das Lebensumfeld eben der Freunde von Jesus. Und sie sind der Überzeugung, Jesus ist der Sohn Gottes, er lebt jetzt hier mit uns und ja, sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sie haben die Möglichkeit, ihn zu bitten, bring uns doch was bei. Ute Feldmann-Werner hat es gerade schon aufgezählt. Was wäre logisch gewesen zu fragen, bring uns doch mal bei, wie man aus Wasser Wein macht. Sie haben das gesehen, wie Jesus mit diesem Zolleinnehmer Zachäus umgegangen ist. Vielleicht hätten sie gesagt, bring uns doch mal Menschenführung bei. Oder sie haben erlebt, wie Jesus jede Diskussion gewinnt. Und sie hätten sagen können, bring uns mal Rhetorik bei. Das hilft uns sicherlich weiter im Leben. Aber wir haben es schon gehört, sie kommen mit manchen Fragen immer wieder. Aber nur ein einziges Mal sagen sie, bring uns etwas bei. Bring uns etwas bei. Wir lesen das im Lukas-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium, das ist der Paralleltext zu unserem Lesungstext. Das ist im Prinzip die Vorgeschichte zum Vater Unser. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Und als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Wörtlich steht dort, lehre uns beten. Lehre uns beten. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder den Satz gehört, Not lehrt beten. Wir haben gerade sogar Prozentzahlen gehört und Frauen sind dort sogar noch stärker in diesem Bereich als die Männer. Frauen gehen eher ins Gebet, Not lehrt beten. Aber die Jünger betrachten das Gebet als so etwas Wertvolles, als so elementar, als so wichtig, weiterbringend, dass sie nicht nur sagen, Not soll uns beten lernen, sondern sie möchten es aus erster Hand lernen. Jesus, bring uns Beten bei. Und Jesus geht auf ihre Bitte ein und deshalb eben auch diese Gottesdienstreihe, die sich entlang zieht am Vater unser, Aufbruchgebet. Und der Leitsatz für heute, wo ich hoffe, dass er dich durch die Woche begleitet, der soll so drüber stehen, über diesem Gottesdienst: Gebet verbindet. Gebet heißt verbunden sein. Gebet verbindet. Der erste Punkt: Gebet verbindet mich mit mir selbst. Gebet verbindet mich mit mir selbst. Das ist der erste Punkt. Ich. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 6, da sagt Jesus, bevor er dann den Text, uns bekannten Text des Vaterunsers mitteilt, da sagt er, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Jesus sagt, der Aufbruch ins Gebet startet mit dem Ich. Hätten wir wahrscheinlich so gar nicht gedacht. Zimmer, da hineingehen, in deine Kammer, so heißt es wörtlich, geh in die Kammer und mach die Türe zu. Das ist das, was er selbst immer wieder tut. Und weil es damals nicht so diese Rückzugsmöglichkeiten in den Häusern gab, deshalb geht Jesus oft auf einen Berg. Früh morgens geht er auf einen Berg. Oder eine ganze Nacht ist er im Gebet auf den Bergen vertieft. Und die Jünger spürten Jesus, der ruhte in sich. Jesus, der war bei sich selbst zu Hause. Ein deutscher Dichter, ich weiß leider nicht mehr wer, sagte einmal, ich wollte mich besuchen, doch es war keiner zu Hause. Ich wollte mich besuchen, doch es war keiner zu Hause. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da wirst du gefragt, da werde ich gefragt, wie geht es dir? Und dann sagen wir ja ganz oft gut. Und wenn wir ehrlich sind und mal so einen Moment stillhalten, anhalten, dann habe ich den Eindruck, ich weiß oft manchmal selbst gar nicht so richtig, wie es mir geht. Wie geht's mir eigentlich? Gebet heißt verbunden sein mit meinem Ich, mit mir selbst. Sonst kann ich ja auch kein Gegenüber sein. Wenn ich nicht verbunden bin mit mir selbst, kann ich kein Gegenüber sein. Und dabei geht es nicht um eine egozentrische Nabelschau, sondern es geht darum, dass wir ehrlich ankommen bei uns selbst. Deshalb ist Gebet auch nicht in erster Linie Reden. Wir lesen davon in Vers 7 und 8 in unserem Text. Da sagt Jesus, leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Gebet ist also nicht in erster Linie Reden, sondern Gebet ist Sein, verbunden sein. Ganz praktisch, dass wir eben in unsere Kammer gehen, also an einen Rückzugsort, wie der bei dir auch immer aussehen mag. Vielleicht gehst du auch in die Natur oder wo auch immer du diesen Rückzugsraum findest und dann in die Stille hineingehen. Das heißt ja, Lärm verbraucht, Stille ernährt. Lärm verbraucht, Stille ernährt, dass wir ankommen können. Und vielleicht richten wir uns dann so eine Gebetsecke ein, so eine heilige Ecke, wo wir regelmäßig hinkommen, wo wir ankommen, zur Ruhe kommen. Die handwerklich Begabten unter uns könnten sich so ein Bänkchen bauen, ein Gebetsbänkchen. Und dann kann man erst einmal stille werden, sich hinknien. Die Menschen unter uns, die schon mit Arthrose kämpfen, brauchen dann vielleicht noch Kniepads. Das mag sein. Und dann stille werden, ankommen. Einfach erstmal nur sein. Vielleicht das schon ein erster Schritt für dich, so ein Bänkchen zu bauen und dir so eine Ecke einzurichten. Stille. Und dann wahrnehmen. Wahrnehmen. Das ist bei dem Ankommen bei mir selbst der erste Punkt. Wahrnehmen. Ich war überrascht, als ich gelesen habe, in der Hirnforschung hat man herausgefunden, unsere Hirnleistung wird nur zu 2% dafür verwandt, dass wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Also die Verknüpfung mit unseren Sinnen, das, was unsere Sinne aufnehmen, dafür braucht unser Gehirn nur 2% seiner Leistung. Und 98% der Hirnleistung geht dann fürs Sortieren, Analysieren, Bewerten und so weiter bei drauf. Das bedeutet, nur mit 2% unseres Hirns nehmen wir überhaupt die Wirklichkeit wahr, sind wir überhaupt jetzt und hier. Aber Gott ist immer hier und jetzt. Und ich merke bei mir selbst, ich bin das oft aber nicht. Ich bin immer schon beim Morgen oder noch weiter oder noch bei gestern oder denke darüber nach, was ein anderer denkt und so weiter. Gott ist hier und jetzt. Und dann kennen wir das alle, dann wollen wir in die Stille gehen und unsere Gedanken schießen quer oder schweifen ab. Und es geht nicht darum, dass wir darum kämpfen, leer zu werden in unseren Gedanken, in unserem Kopf, sondern dass wir unsere Wahrnehmung stärken. Und eine erste Frage könnte dabei sein, wie geht es eigentlich, meinem Leib, meinem Körper? Wenn ich dann dort so sitze, kann auch ein Sessel sein oder wo auch immer du dich hinsetzen möchtest, aber mal einfach nur sein und erstmal nur wahrnehmen, vielleicht erstmal nur wahrnehmen, wie sitze ich da überhaupt? Vielleicht sitze ich da zusammengesunken, weil mich Dinge bedrücken, dass ich merke, ich darf mich aufrichten in Gottes Gegenwart. Oder dass ich merke, wo Dinge wehtun, auch körperlich wehtun. Vielleicht merke ich einfach nur, dass ich müde bin. Ankommen auch bei meinem Körper. Wahrnehmen. Ich fand eine interessante Bibelstelle im 1. Korintherbrief. Da sagt Paulus: Habt ihr etwa vergessen, dass euer Kopf der Tempel des Heiligen Geistes ist? Stimmt das? Genau. Es stimmt gar nicht. Da steht nicht Kopf. Da steht auch nicht unsere Gefühle oder was auch immer wir da einsetzen möchten. Da steht, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat. Was für eine Hochschätzung, Wertschätzung unseres Körpers. Mein Körper ist der Tempel, der Wohnsitz des Heiligen Geistes. Das bedeutet ja auch, ich muss nicht erst Gott herbeirufen, komm Gott zu mir oder Heiliger Geist, komm zu mir. Er ist ja schon da. Mein Körper ist sein Tempel. Er wohnt in mir. Im Alten Testament, im Hebräischen, da heißt Geist Ruach. Im Neuen Testament, im Griechischen Pneuma. Beides kann man auch übersetzen mit Atem. Atem. Vielleicht kommt dir das ein bisschen spooky vor oder mystisch oder was auch immer, aber um anzukommen bei mir, und das ist auch Gebet dann eben, kann es wichtig sein, einfach mal still zu werden und bewusst zu atmen. Und dabei mir zu vergegenwärtigen, Gottes Geist, der Atem des Lebens, wohnt in mir. Atmen. Und das bewusst wahrnehmen. Und schon in der ganz alten Tradition der Mönche gibt es das Atemgebet. Das Gebet, das so lang ist wie ein Atemzug. Und so ein Gebet könnte dann sein, Heiliger Geist, du wohnst in mir. Heiliger Geist, du bist meine Wohnung. Und ich glaube, dass das hilft bei uns selbst und damit dann auch wieder im nächsten Schritt bei Gott, beim Heiligen Geist anzukommen, einfach mal diese simplen Dinge sich bewusst zu machen. Atmen und sich vergegenwärtigen, Gottes Geist lebt in mir, in meinem Körper. Leib. Und ein weiteres Wahrnehmen, auch wahrnehmen natürlich meine Seele. Wahrnehmen, was ist eigentlich los in meiner Seele? Gerade dann, wenn vielleicht viele Gedanken durch mich hindurch schießen oder auch diffuse Gefühle, dann kann es helfen, dass ich mir ein Tagebuch nehme. Einfach ein schönes, leeres Buch und dass ich anfange, auch mit einem schönen Stift, ja, vielleicht sogar sich mal wieder einen Füller kaufen und sagen, ich genieße mal dieses haptische Erlebnis, eine schöne Seite aufzuschlagen und dann mit einem richtig guten Stift anfangen. Und ich schreibe einfach mal auf diese 4 Grundemotionen, die unsere Seele immer in Bewegung halten. Wovor habe ich Angst? Was macht mich wütend? Was macht mich traurig? Und was freut mich? Das sind die 4 großen Grundemotionen, die unsere Seele immer in Bewegung halten. Und es kann enorm hilfreich sein, bei sich selbst anzukommen, das einfach mal aufzuschreiben. Wovor habe ich Angst? Was macht mich traurig? Was macht mich wütend? Oder wer macht mich wütend? Und was freut mich? Tagebuch. Ihr merkt, das ist sehr praktisch heute, da sind so ein paar Tipps dabei und ich hoffe, dass das ein oder andere hängen bleibt und am Ende du sagen kannst, das nehme ich mit und das nehme ich mir und probiere das aus. Gebet verbindet mich mit mir selbst. Der zweite Gedanke, Gebet verbindet mich mit Gott. Gebet verbindet mich mit Gott. Jesus startet dann in den Wortlaut des Vaterunsers, Matthäus 6, Vers 9. Ihr sollt deshalb so beten, Vater unser im Himmel. Auch im Alten Testament kommt dieser Begriff Vater durchaus vor, aber er wird im gesamten Alten Testament nur 11 Mal verwandt. Daran merken wir, die Beziehung, diese Gottesbeziehung ist eher unpersönlich. Sie wird vermittelt durch Priester, durch den Tempelkult. Gott ist eher so der Gott des Volkes, der Gott der Allgemeinheit. Jesus befreit uns zu einer persönlichen Gottesbeziehung. Das ist eine ganz neue Art, eine ganz neue Qualität der Gottesbeziehung. Er selbst gibt alles dafür her, um die Verbindung zu Gott für uns wieder heil zu machen, wiederherzustellen. Und dann im Neuen Testament der Vaterbegriff in Bezug auf Gott, Altes Testament 11 Mal und im Neuen Testament 155 Mal, obwohl er das Neue Testament viel weniger Umfang hat als das Alte Testament. 155 Mal Vater. Wir merken also, beten und damit Glauben ist persönlich. 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 Das Gebet und der Glaube meint den Einzelnen. Deshalb ja auch, lehr uns beten. Beten ist der Kernbestandteil geistlichen Lebens und immer persönlich. Geistliches Leben kann man nicht für einen anderen leben. Geistliches Leben kann niemand für mich stellvertretend leben. Ich kann in Krisen getragen sein von einer Gemeinschaft, ja. Ich kann das Geschenk erfahren, dass andere in der Fürbitte für mich einstehen, ja. Aber mein Gebet wird doch nicht dadurch lebendig und tiefer, dass ich an Veranstaltungen teilnehme, wo andere leidenschaftlich beten. Das kann ein Anreiz sein, gar keine Frage. Aber beten lerne ich nur durch Beten. Das ist so wie beim Fußball. Ich werde ja nicht ein Top-Fußballer dadurch, dass ich anderen beim Fußballspielen zuschaue. Ich werde noch nicht mal ein Top-Fußballer dadurch, dass ich ab und zu mal in einer Top-Fußballmannschaft mitspiele. Ich werde nur dadurch ein besserer Fußballer, wenn ich aus eigenem Antrieb heraus anfange zu trainieren und zu üben. Immer wieder. Fußball spielen lernen, beten lernen, und zwar persönlich, verbunden sein mit meinem Vater im Himmel. Wir haben gehört, unser Hirn analysiert ständig und ganz viel Kapazität geht dabei drauf. Und ich glaube, enorm viel Kapazität geht dann in diesen Bereich, was denke ich über die anderen und was denken die anderen über mich und was denken die anderen, was ich denken könnte. In Vers 6, da heißt es, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bet zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wörtlich steht dort, dein Vater, der im Verborgenen sieht. Wenn wir also wahrnehmen, wie geht es meiner Seele? Was ist mit diesen Emotionen, ja, die ich dann vielleicht notiert habe? Was ist mit den Emotionen Angst, Wut, Traurigkeit und Freude? Dann kann ich Gott das hinhalten. Ich muss es ihm vielleicht noch gar nicht sagen, ich kann es ihm einfach hinhalten und von ihm durchdringen lassen. In der Stille, da werde ich auch Dinge gewahr werden, eben auch negativen Empfindungen in mir oder Verletzungen in mir oder auch Dinge, wo ich schuldig geworden bin. Auch das wird mir dann gewahr in der Stille, da wo ich ankomme bei meiner Seele. Aber ich brauche das dann nicht mehr wegdrücken, sondern ich darf fragen, wer erlöst mich? Wer vergibt mir? Wer heilt mich? Und dann darf ich gewahr werden, so wie es in dem Bibeltext eben steht, dass sein liebevoller, väterlicher Blick auf mir ruht. Und das kann eine Übung sein, wieder so eine praktische Übung, vielleicht mitten im Alltag auch, dass ich zurücktrete in diesen Raum. Und wenn es nur imaginär ist, dass ich zurücktrete in diesen Raum und mir dabei egal wird, welche Blicke gerade auf mir ruhen. Ganz oft agieren wir in unserem Leben, in unserem Alltag nur so, wie wir agieren, weil wir wissen, andere schauen uns zu, andere beobachten uns. Aber ganz viel dadurch wird dann natürlich auch Show. Und das macht Stress, das macht vielleicht Angst. Und dann darf ich zurücktreten, innerlich zurücktreten in diesen Rückzugsraum und es darf mir egal werden, welche Blicke auf mir ruhen, weil mir bewusst wird, Gottes väterlicher, liebevoller Blick ruht auf mir. Das ist Beten. Das ist mitten im Alltag verbunden sein mit Gott. Sein väterlicher Blick. Ruht auf mir. Vers 9. Ihr sollt deshalb so beten, Vater unser im Himmel. Wörtlich steht dort sogar eben ein Kosewort, Papa. Aber es geht nicht darum, etwas niedlich zu machen. Es geht nicht um plumpe Übergriffigkeit. Es geht darum, dass es auf der einen Seite zutiefst vertrauensvoll wird in Bezug auf Gott und auf der anderen Seite voller Ehrfurcht bleibt. Denn es ist der Vater im Himmel, heißt es. Wörtlich heißt es sogar in den Himmeln. Das kann man im Deutschen eben nicht schreiben. Und deshalb schreiben wir nur die Einzahl, Vater im Himmel. Aber eigentlich steht dort Vater in den Himmeln. Das bedeutet, es ist unbeschreiblich, ein Himmel reicht gar nicht, um diesen Gott zu fassen. Wozu dient diese Ehrfurcht? Es hilft mir immer wieder, die richtige Perspektive zu gewinnen. Wovon will ich mich beeindrucken lassen? Ich finde, die deutsche Sprache ist ja stark an dieser Stelle. Beeindrucken. Da beeindruckt mich was. Da hinterlässt etwas seinen Abdruck. Wovon will ich geprägt werden? Was soll sein Siegel, seinen Stempel mir aufprägen? Ich lade dich wieder zu einer ganz praktischen Übung ein. Ich werde einen Text lesen aus Offenbarung 4, aber ich möchte dich bitten, dabei die Augen zuzumachen und mal zu versuchen, dieses Bild, was dieser Text beschreibt, dir vor dein inneres Auge malen zu lassen. Der Jünger Johannes wird im hohen Alter von 90 Jahren auf der Insel Patmos von Gottes Geist ergriffen und Gottes Geist zeigt ihm, ja, die Wirklichkeit Gottes, so als wenn der Vorhang zur Gotteswirklichkeit ein Stück gehoben wird. Und Johannes hat uns das festgehalten. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Und sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitz, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus und davor brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. In der Mitte und um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall Augen hatten. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe. Die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Und sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, »Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an.« Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen und uns deiner Macht unterordnen. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Hast du das? Du betrittst so eine unglaublich weite Fläche. Es ist wie ein Meer. Unendlich wie ein Meer und durchsichtig wie Glas. Und mittendrin steht dieser Thron und auf dem Thron sitzt jemand, den kannst du nicht beschreiben, den kannst du kaum anschauen vor Herrlichkeit. Und rund um diesen Thron weitere Throne von mächtigen, ehrfurchtsgebietenden Gestalten. Und da ist ein Lobpreis, eine Geräuschfülle, so mächtig, so durchdringend und gleichzeitig so schön, dass du den Eindruck hast, du zerspringst. Das ist wie eine nicht enden wollende Symphonie. Und diese mächtigen Gestalten legen voller Liebe und Ehrfurcht ihre Kronen vor diesem Gott nieder. Hast du das? Das ist der Ort, an dem du stehst, wenn du betest. Das ist der Ort, an dem du stehst, wenn du betest. Um dich mit diesem Gott wieder zu verbinden, hat Jesus alles gegeben. Dort hinein trittst du ein, in die Gegenwart dieses Gottes trittst du ein. Ihn darfst du Vater nennen im Gebet. Und wenn ich wegrutsche im Gebet, wenn meine Gedanken auf Wanderschaft gehen wollen, wenn anderes mich bedrängen will, wenn Sorgen nach mir greifen, dann darf ich zurückkehren an diesen Ort, in diesen Thronsaal. Und sagen, das ist mein Vater. Und ich möchte beeindruckt und geprägt werden von ihm. Und mein Handeln und Denken prägen und beeindrucken lassen von ihm. Gebet verbindet mich persönlich mit dem Vater in den Himmeln. Das ist der dritte Punkt bei verbunden mit Gott. Und ein letztes: Gebet verbindet mich mit dem Wir. Gebet verbindet mich mit dem Du und mit dem Wir. Matthäus 6, Vers 9, wieder dieser Einstieg in das Vater unser. Ihr sollt deshalb so beten, Vater unser im Himmel. Das Erstaunliche ist doch, dass Gebet und Glauben niemals nur stehen bleibt bei mir und Gott. Gebet und Glaubensleben ohne das Du, ohne das Wir, ist in der Bibel kein Ganzes. Weil es bei Gebet und bei dem Glauben eben nicht um eine Selbstoptimierung geht, sondern darum, hineinzuwachsen, immer mehr hineinzureifen in Gottes Reich, in Gottes Sicht für mein Leben und die Fragestellung, wie kann Gott mein Leben für seinen Plan, für sein Reich gebrauchen. Und das hat immer auch mit dem Du zu tun, immer mit dem Wir zu tun. Und auch hier geht es dann als erstes bei dem Du wieder um das Wahrnehmen. Dass ich Gott die Menschen hinhalte, die ich liebe, dass ich vielleicht Gott auch die Menschen hinhalte, die mir Probleme machen, die mir Sorgen machen und dass ich zuallererst auch erstmal nur wahrnehme und mir von Gott seine Sicht auf diese Menschen schenken lasse. Beten lernen heißt immer auch lieben lernen. Weil es geht um Verbundensein. Beten lernen heißt lieben lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr Männer. Ja, meine Frau erzählt mir etwas von ihren Sorgen vielleicht oder von ihren Erlebnissen oder von Herausforderungen oder Problemen und ich fange sofort an zu analysieren und nachzudenken und zu sagen, so, und dann müssten wir jetzt mal das machen und das machen und das ist die Lösung. Und dann sagt meine Frau schon mal, ich brauche überhaupt keine Lösung. Ich möchte zuallererst einfach mal nur, dass du mir zuhörst. Dass du mich wahrnimmst. dass ich ankomme bei dem anderen. Wahrnehmen. Und ein weiteres darf dann natürlich auch sein, die Fürbitte. Verbunden, Gebet verbindet mit dem Du, dass ich anfange, Gott Menschen zu bringen, für sie zu beten, sie zu tragen im Gebet und sie auch im Gebet zu Gott zu tragen. Fürbitte. Ein weiteres ist dann das gemeinsame Beten. Das gemeinsame Beten. Interessanterweise legt die Bibel eine große Verheißung auf das gemeinsame Gebet. Matthäus 18, Vers 9. Auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wörtlich, wenn zwei eins werden, worum sie bitten wollen. Eine unheimliche Kraft, die darin liegt, dass man zusammenkommt, vielleicht sogar nur zu zweit oder zu dritt, und sagt, wofür wollen wir beten? Was liegt uns am Herzen? Was liegt dir am Herzen, mir am Herzen? Lass uns eins machen und dann dafür beten, Gott wird uns hören. Und etwas, was eben auch gemeinsames Beten ist, ist ja gemeinsam Gott loben, zum Beispiel mit Liedern. Ich kann euch sagen, wir hatten letzte Woche eine Beerdigung und wir durften mit 15 Personen zusammenkommen draußen auf dem Friedhof und haben dort dann die Gitarre mitgenommen und haben auch miteinander gesungen. Und das hat mich zutiefst berührt nach den vielen Wochen, wo man nicht zusammen sein konnte, wo man nur vor einem Bildschirm gesessen hat. Das ist auch gut, ja, dass wir das können. Aber was das bedeutet, mit mehreren Menschen zusammenzukommen und Gott zu loben, darin liegt Kraft. Und ein letztes bei dem Wir, dass wir fragen, Gott, wo ist eigentlich mein Platz? In deinem Reich, in deinem Volk, in deiner Gemeinde. Wo soll ich mich mit meinem Leben einbringen? Wo soll ich Teil werden? Beten lernen. Viele praktische Möglichkeiten. Und die Frage ist heute Morgen, was kann für dich ein erster Schritt sein? Beten lernt man nur durchs Beten. Was nimmst du dir vor? Wir werden jetzt gleich diese Flipchart eine ganze Weile stehen lassen und es wird dazu nichts gesagt und du kannst einfach mal draufschauen und für dich so innerlich einen Haken machen an dem Punkt, wo du sagst, da möchte ich anfangen. Beten lernen. Warum solltest du das tun? Was bleibt von uns übrig? Wir könnten sogar noch einen Schritt weitergehen und fragen, was bleibt in Ewigkeit? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sagt sie Beziehung. Beziehung ist das, was bleibt. Und Beten verbindet. Beten verbindet uns mit uns selbst. So kann ich ein Gegenüber werden. Beten verbindet uns mit Gott, mit unserem Schöpfer, mit unserem Erlöser. Und Beten verbindet uns wieder mit Gemeinschaft, mit dem Du, mit dem Wir. Und nur das ist ein ganzes Herz. Ein Herz unterwegs in Himmelsrichtung. Amen.